Ja, herzlich willkommen heute Abend. Ich freue mich, mal wieder hier zu sein. Es ist das zweite Mal. Ich durfte ja dabei sein, als Immanuel bei euch eingesegnet wurde als Pastor. Und ich freue mich so, dass er hier an diesem tollen Ort wirken darf, mit euch wirken darf, mit euch hier an der schönen Schwäbischen Alb Reich Gottes bauen. Ich darf mich kurz vorstellen für alle, die mich vielleicht noch nicht kennen. Mein Name ist Uwe Dahlke. Ich war über 25 Jahre der Gründer und leitende Pastor des Christlichen Zentrums Karlsruhe. Wir haben sehr viele Konferenzen, nationale, internationale Konferenzen, Seminare gemacht im CZK. Da war vielleicht der eine oder andere von euch dabei. Ich bin vor knapp 3 Jahren in den Vorruhestand gegangen. Ich habe vor 6 Jahren eine Parkinson-Diagnose bekommen. Und dann habe ich gemerkt, es ist jetzt an der Zeit, Dinge umzusortieren, den Platz in der Pastorenstelle an Jüngere abzugeben. Mein Sohn, das hätte ich auch nie gedacht, mein Zweitgeborener hat übernommen mit einem Freund zusammen. Er ist jetzt gerade in Ägypten und es ist wunderbar, wie es läuft. Und ich habe auch seit 5 Jahren einen eigenen Reisedienst, Life Journeys Ministry. Ihr könnt euch darüber informieren. Ich habe ein paar Prospekte hinten mitgebracht, könnt ihr mal reingucken. Ich mache viele Seminare in Deutschland, Österreich, Schweiz, Coachen, Mentor, Leiter und auch Einzelpersonen und habe einen Videoblog mit regelmäßigen Predigten, Kurzpredigten, auch MP3-Blog. Da könnt ihr reingucken, kann man alles gratis runterladen. Und bin verheiratet mit meiner Frau Silvia, 41 Jahre. Wir haben 2 Söhne und 3 reizende Enkeltöchter, die sind 2, 4 und 6 und ich hätte nie gedacht, dass es so schön ist, Enkel zu haben. Ja, ansonsten geht mir es relativ gut. Ich bin dankbar, wie Gott mich trägt und hält und werde so lange weitermachen, wie er Gnade gibt und das kann sehr viel Zeit sein. Ja, ich möchte über das Thema, wer noch nie gezweifelt hat, hat auch noch nicht wirklich geglaubt, oder auch, kann man es nennen, vom Zweifel zum reifen Glauben sprechen. In meiner Begleitung, seelsorgerlichen Begleitung, meiner Mentorenbegleitung von Christen, erlebe ich und begegne immer wieder Christen, die von Zweifeln und von Ängsten geschüttelt werden, sich dafür schämen, dass sie in Situationen gekommen sind, wo ihr eigener Glaube erschüttert worden ist, wo ihr eigener Glaube ins Zweifel gerutscht ist. Wieder andere Christen, die auch mit denen ich zusammenarbeite, haben erlebt, wie langjährige Lehren, Dogmen, Doktrinen für sie plötzlich nicht mehr greifen, wie die Bibel plötzlich fragwürdig geworden ist, wie ihr ganzer Glaube erschüttert worden ist und sie glauben, sind vom Glauben abgefallen. Und dann gibt es oft auch noch aus den frommen Kreisen den frommen Ratschlag mit dem Totschlag, den frommen Totschlag mit dem Ratschlag, ihr kennt es, so diese Sprüche, die einem nicht wirklich weiterhelfen. Und hier ist es so wichtig, dass wir wissen, Zweifeln gehört zum Glauben dazu und das werden wir heute Abend betrachten. Viele Christen sagen oft das Folgende, ich gucke mal, ob jetzt mein, der geht, super. Ich glaube, da möchte ich dich fragen, an was glaubst du? Was die meisten nämlich damit meinen, ist der intellektuelle Kopfglauben an Doktrinen gemeindlicher und kirchlicher Lehre, das verstandesgemäße Fürwahrhalten von Lehren, Wissen und theologischen biblischen Glaubenssätzen. Das ist wichtig, das ist auch richtig, aber es ist nicht alles. Gerade Krisen zeigen uns, dass solch ein Glaube allein innerlich nicht trägt und Frieden bringt. Glauben ist viel mehr als korrektes biblisches Wissen. Das Wort, das im Neuen Testament für Glauben verwendet wird, ist oft das Wort Pistis. Also das heißt nicht verpiss dich, sondern Pistis heißt Vertrauen. Kann man ganz einfach übersetzen mit Vertrauen. Und ich habe gedacht, wenn man in der Bibel das Wort Glauben durch Vertrauen übersetzt hätte, dann wäre das viel tiefgründiger für uns im Deutschen. Weil wir glauben immer, ja, ich glaube das und das, aber wir glauben mit dem Verstand. Aber Vertrauen ist weit mehr als mit dem Verstand, sondern Vertrauen, da spielt das Herz auch viel mit. Echter Glaube hat nämlich auch immer eine Dimension des Unerklärlichen, des Unbeweisbaren, des Nichtverstehbaren. Ich habe von meinen Enkeltöchtern gesprochen. Ich habe eigentlich vier. Unsere erste Enkeltochter ist bei der Geburt im Mutterleib verstorben. Es ist alles gut gelaufen, die Schwangerschaft war vorbildlich. Niemand hatte was geahnt, das ist ganz plötzlich passiert, Kindstod im Mutterleib. Der Arzt hat gesagt, es passiert in 10.000 Fällen vielleicht einmal. Bei uns ist es passiert. Wir waren schockiert, als der Anruf aus dem Krankenhaus kam. Wir waren neben der Spur. Und das sind dann so Momente, wo dir dumme Sprüche nichts helfen. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Das ist wie so eine chemische Keule. Gott hat an den frühen Morgenstunden dann zu mir sehr deutlich gesprochen. Er hat zu mir gesagt, Uwe, tritt mir so lange und hart gegens Schienbein, wie du es brauchst. Ich habe kein Problem damit. Und sag das bitte auch deinem Sohn und deiner Schwiegertochter, wenn du nachher ins Krankenhaus gehst. Nochmal, Gott hat mir gesagt, tritt mir so lange und hart gegens Schienbein, wie du es brauchst. Ich habe kein Problem damit. Ich war erst mal platt und geschockt. Und dann habe ich verstanden, dass Gott sagt, ja, ich möchte, dass du zu deinem Schmerz stehst, zu deinem Nichtverstehen stehst. Monate später, ich habe mich mit dem Buch Hiob stärker auseinandergesetzt, stoße ich auf diesen Text im Hiob-Buch, wo Gott zu den Eliphas von Tanim, dem einen Besserwisser von den drei Hiobsfreunden, sagt, ich bin sauer auf euch, denn ihr habt nicht richtig gesprochen über mich, wie mein Freund Hiob über mich richtig gesprochen hat. Da habe ich gedacht, als ich das gelesen habe, aber Gott, der Hiob hat doch 30 Kapitel gegen dein Schienbein getreten. Wenn du das Buch Hiob gelesen hast, weißt du, was ich meine. Und Gott sagt, ja, aber seine Freunde haben einen toten Glauben verteidigt, haben ihn zum Schuldigen gemacht, damit ihr Glaube funktioniert. Aber Hiob hat seinen Schmerz rausgeschrien, mutig mir gegenüber. Er hat nicht alles verstanden, er konnte auch nicht alles verstehen, aber er hat richtig gesprochen. Und da habe ich das dann auch biblisch begriffen, was Gott gemeint hat. Tritt mir so lange hart gegen das Schienbein, wie du es brauchst. Ich habe kein Problem damit. Gott kennt deinen Schmerz. Und ich möchte dir Mut machen, nimm diesen Satz mit. Wenn du in Schmerzen bist oder in Schmerzen kommst, die du nicht verstehst, dann schrei es raus. Gott hat kein Problem damit. Das ist authentischer Glauben. Ich möchte zwei Zitate mal zum Besten geben. Erst wenn man weiß, was Angst ist, bekommt man wirklich Mut. Nur der ist wirklich mutig, der seine Angst anerkennt und bezähmen lernt mit Gottes Hilfe. Der zweite Satz, das Wasser tragen kann, erfährt man erst außerhalb des sturmgepeitschten Lebensbootes. Ja? Im Boot können wir viel über Glauben reden, aber wenn Jesus sagt, komm aufs Wasser, dann lernen wir Glauben. Und darüber wollen wir heute Abend uns ein bisschen Gedanken machen. Ich möchte uns tröstend ermutigen und mit dem Glauben dessen beginnen, an den wir alle glauben, Jesus Christus. Bevor wir einsteigen, möchte ich auf einen kleinen Mangel hinweisen, der die Person Christus betrifft. Die meisten Christen wissen gar nicht, wer Jesus wirklich ist. Gottes Wort sagt uns nämlich sehr klar, dass er wahrer Mensch und wahrer Gott ist und bleiben wird. Das ist sehr wichtig für das, was wir jetzt anschauen. Ich lese die Verse nochmal, 2. Korinther 5, 19. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Wer hing am Kreuz? Jesus, der Sohn, Gott, die ganze Trinität, die ganze Gottheit hing am Kreuz. Gott saß nicht mit stierem Blick auf einem Thron im Himmel und hat seinen Sohn die Drecksarbeit machen lassen. Die ganze Gottheit war in Christus am Kreuz. Und in Johannes 10, 30 sagt Jesus, ich und der Vater sind eines. Was wir oft getan haben als Christen über zwei Jahrtausende ist, die Menschlichkeit und Teilhabe an seinem Wesen, dass wir am Wesen Christi teilhaben, das haben wir weitgehend ausgeblendet. Wir haben Jesus zu einem himmlischen König gemacht, ihn auf einen Thron weit über uns gesetzt. Wir haben uns entschlossen, mehr ihn anzubeten, als ihm nachzuahmen. Und er hat gesagt, ihr werdet dieselben und größere Dinge tun als ich, denn ich gehe zum Vater. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Paulus sagt es auch, er ist der Erstgeborene unter vielen Geschwistern. Du bist der jüngere Bruder, die jüngere Schwester von Jesus. Mit derselben Herrlichkeit ausgestattet, derselbe ewige Gott wohnt und lebt in dir. Und das müssen wir begreifen. In Christus wurde Gott Mensch, in uns ist Gott Mensch geworden, um die Begrenzungen eines menschlichen Körpers ohne Ausnahme wie wir zu erfahren. Wenn wir über Zweifel reden, über Glaubenszweifel reden, dann möchte ich heute Abend klar machen, wenn einer weiß, was Glaubenszweifel ist, was Zweifel ist, dann ist es Gott selber, der als Mensch Jesus Christus genau das erlitten hat. Wir lesen auch dazu mal kurz etwas Biblisches. Denn worin er, Jesus, der Mensch gewordene Gott, gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Wow. Gott ist genauso versucht worden wie du. Und er weiß, was du spürst, was du fühlst, wie sich es anfühlt. Hebräer 4,15, denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht Mitleid haben kann mit unseren Schwachheiten, auch mit unseren Zweifeln, sondern der versucht worden ist, genau wie wir, doch ohne zu fallen. Bleiben wir einen Moment mal hier stehen und fragen, was bedeutet das konkret? Was ist eine Versuchung? Eine Versuchung findet spürbar, fühlbar, messbar statt. Die zerrt an dir, die zieht an dir, die reißt an dir. Die findet nicht nur einfach im Kopf statt, huhu, hier bin ich hier, die Versuchung, hallo, hallo, sondern das zerrt richtig an dir. Im Klartext, Jesus hat Versuchung erfahren und die hat an ihm gezerrt und gezogen. Er hat es gespürt, wie das zieht, wie das lockt, wie das reizt. Ja? Er war nicht einfach so, Versuchung, was willst du, ich bin Jesus, hau ab. Ein Prediger, den ich sehr schätze, hat mal gesagt, Jesus war unter dem Bauchnabel nicht gasförmig. Er hatte einen Penis. Uwe, was sagst du da? Ich will damit sagen, dass Jesus auch Sexualität erfahren hat. Nicht, dass er sie praktiziert hat, aber er wusste, wie Sexualität und Versuchung zur Sexualität sich anfühlt. Wir müssen mal lernen, den Mensch gewordenen Gott auch Mensch sein zu lassen und zu erfahren, wo er überall versucht wurde, was er mit uns mitgelitten hat. Und dann kommen wir vielleicht auch viel mutiger zu ihm mit unseren Schwächen, unseren Schwachheiten und teilen das ihm mit und wissen, dass er uns sagt, mein Kind, da wo du versucht wurdest, was du gespürt hast, habe ich auch gespürt. Ich weiß, wovon du redest. Da ist kein Gott im Himmel, der mit den Schultern zu zeigen. Ich verstehe gar nicht, wie du mit sowas Probleme haben kannst, Immanuel. Das erschließt sich mir nicht. Da ist ein Gott, der dich in den Arm nimmt und sagt, mein Kind, ich weiß genau, wovon du redest. Auch Zweifel. Gehen wir mal in jene Gründonnerstagnacht im Garten Gethsemane, wo Jesus sich mit dieser Herausforderung konfrontiert sah, ans Kreuz zu gehen. Als Mensch kämpfte er mit Ängsten, er war von Angst geschüttelt, von Todesfurcht geschüttelt. Blut strömte von ihm herunter. Er stand nicht dort in einem heroischen Glauben mit christlicher Siegerarroganz. Ja, wann kann ich endlich ans Kreuz, Vater? Lesen wir auch hier mal diese Verse. Er riss sich von ihnen los, von seinen Jüngern, seinen Freunden. Ein Steinwurf weit weg kniete er nieder, betete und sprach, Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Da riss er sich zusammen und glaubte. Nee, da erschien ihm Engel vom Himmel und stärkte ihn. Der Gott im Fleisch brauchte himmlische Hilfe, um glauben zu können. Und das macht Gott auch mit dir, wo dein Glaube nicht mehr ausreicht, wo du zweifelst, sendet er die Engel vom Himmel, die dich stärken. Ich habe das mehr als einmal erlebt. Und dann heißt es, und er geriet in Todesangst, betete noch inbrünstiger. Sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Was geschah hier? Gott erlebte als Mensch eine herausfordernde Glaubens- und Vertrauenskrise. Der Glaube war nicht nur einfach so locker da. Gott spürte, was für ein Kampf das ist. Und am Kreuz, als Jesus am Kreuz hing, was war eines seiner letzten Worte? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jetzt überleg mal, Gott war in Christus und versöhnt die Welt mit sich selber. Gott hat sich von Gott verlassen gefühlt. Wer von euch hat schon mal Gottverlassenheit gespürt? Einige, wahrscheinlich alle. Das ist nicht etwas Schlimmes, Schlechtes. Es ist etwas, was zum Glauben dazugehört. Wir lesen, wie Jesus das gelitten hat. Und vielleicht erlebst du auch in diesen Tagen, wie Menschen dich nicht trösten können. Wie dein Glaube schwankt und wankt und er einfach gar nicht da ist. Aber ich möchte dir sagen, dass Gott neben dir steht. Er ist ja manchmal auch der Architekt dieser Nöte, um dich zu ihm zu führen, dass du bei ihm Trost und Ruhe findest. Glauben, vertrauen können, ist kein Selbstläufer. Ist nicht etwas, was man so durch ein Lesen von ein paar Büchern erkennt. Es ist ein Ringen, ein Kämpfen. Gott weiß um diesen Kampf, er hat ihn selbst gekämpft. Dein Vater im Himmel weiß, was Grauen, was Furcht und was Fluchtreflexe und Zweifel sind. Er versteht dich, er hat sie selber gespürt. Nochmal, denn worin er selbst versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht wurden. Er ist ein hoher Priester, der Mitleid haben kann mit dir. Und darum heute Abend, wenn du im Zweifel bist, dann bist du in bester Gesellschaft. Und dann mach eins, versteck dich nicht, sondern komm mit deinen Zweifeln vor deinen Vater hin. Da beginnt der Glaube. Entwerte dich nicht selbst, wenn du krisenhafte Angst hast, kleingläubig bist. Schäme dich nicht für deinen Kleinglauben, sondern komme so, wie du bist, vor deinen Vater im Himmel, der dich völlig, völlig versteht. Wir alle kennen die Bibelverse, die den Zweifel als negative Persönlichkeit markieren, die oft gerne gebraucht werden von sogenannten Glaubenspredigern. Ich möchte auch diese Verse mal kurz zitieren. Das ist im Jakobusbrief. Er bitte im Glauben und zweifle nicht, denn wer da zweifelt, der ist wie die Meereswoge, die vom Wind getrieben, gewebt wird. Solcher Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen werde. Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Ich frage mich manchmal, Jakobus, du bist ein Depp, sage ich. Was war denn in der Nacht im Garten Gethsemane, wo du abgehauen bist und gezweifelt hast? Und jetzt erhebst du dich über die Zweifler. Ich bin manchmal sehr menschlich, auch im Umgang mit dem Wort. Dieser Vers wird oft auch als Keule gegen die Leute, die in Zweifel leben, verwendet. Im christlichen Schwarz-Weiß-Glauben wird Zweifel oft pauschal als etwas Negatives angesehen. Und niemand möchte als Zweifler geoutet werden. Ich rede hier nicht vom Berufspessimismus. Ja? Gott möchte, dass wir zum vertrauenden Glauben finden. Aber wir finden ihn nicht durch schambasierte Drohungen. Auch nicht, dass wir 3-4 Bücher in 7 Schritten zum vollmächtigen Glauben lesen und noch ein Glaubensseminar uns reinziehen. Jetzt wissen wir alles, jetzt wissen wir, wie es geht. Ich möchte euch ein Zitat aus dem Buch eines meiner Lieblingsautoren, Martin Schleske. Er ist ein Geigenbauer, ein brillanter Autor und er tut die Geheimnisse des Geigenbaus vergeistlichen in einer einzigartigen Weise. Und er hat geschrieben über Zweifel und Glauben. Das wirklich Schmerzhafte am Glauben sind die Zeiten der Gottesferne, in denen es scheint, als habe sich Gott uns völlig entzogen. Siehe Psalm 89, 50. Herr, wo ist deine Gnade von einst? Und dennoch werde ich meinen Glauben nicht erlauben, den Schmerz der Gottesferne dadurch zu überwinden, dass mein Glaube zu einem unanfechtbaren geistlichen Gesetz erstarrt. Unantastbar, aber nicht mehr am Leben. Also wo der Glaube nur noch in Form von Lehrmeinungen stattfindet. Denn dem gesetzlichen Glauben fehlt der Mut zur Gottesferne. Fehlt der Mut zuzugeben. Ich habe im Moment Zweifel. Ich kann im Moment gar nicht wirklich glauben. Dieser Glaube muss verbissen gegen Zweifel verteidigt werden und hält doch an Sicherheiten fest, die im Zweifel nicht tragen. An Kopfglauben, Dogmen. Diejenigen, die an einen Gott glauben, dies aber ohne Leidenschaft in ihrem Herzen tun, ohne Qual des Geistes, ohne Zweifel, die glauben nicht wirklich. Der Zweifel kann paradoxerweise eine Form des Glaubens sein. Denn in ihm lebt der fragende Glaube, der darunter leidet, dass manche Antworten ihn nicht mehr tragen. Und der doch, trotz Schatten, genau weiß, dass die Wahrheit, die sein Leben trägt, mehr ist als schablonhafte Antworten. Der Zweifel, der hat nicht immer Antworten, schon gar keine besseren. Aber der Zweifel hat oft beschlossen, seinen Glauben nicht auf das dünne Eis der Ignoranz zu schicken, wo er seinen Unglauben ignoriert. Darum ist in einem auf Zweifelsfreiheit bedachten Glaubensmilieu in Gemeinden und Gemeinschaften die Übermacht der richtigen Antworten oft größer als das Recht auf Fragen. Das ist vielleicht auch schon mal erlebt. Du fragst was, wie kannst du was fragen, Bruder, Schwester? Darüber redet man nicht, das sagt man nicht, das denkt man nicht. Ohnehin denke ich, dass sich die wirklichen Lebensfragen nicht intellektuell beantworten lassen, sondern dadurch, dass wir sie durchleben. Und jetzt müssen wir auch Zweifel durchleben und Gott führt uns durch den Zweifel zu einem Glauben, der tragfähig, tief und fest wird. Nochmal, Glaubenszweifel zu leugnen, macht uns nicht stark, sondern deutlich schwächer. Zeigst nach außen eine schöne Schablone, aber innen sieht es ganz anders aus. Und wir gelangen zu glauben, nicht durch ein paar Glaubenslehren, Glaubensbücher, sondern durch ein Leben in Prozessen des Hinfallens, Aufstehens, Hinfallens, Aufstehens, Hinfallens, Aufstehens, in denen der Herr voller Geduld und Liebe unser Vertrauen in ihn mehr und mehr aufbaut. Dein und mein Vater weiß, dass wir alle aus sehr unterschiedlichen auch Lebensbackgrounds kommen, auch unterschiedliche Charaktere und Lebensprägungen haben. Vielleicht bist du in einem Elternhaus groß geworden, in dem Vertrauen regelmäßig bewusst oder auch unbewusst enttäuscht wurde, wo es dir von Kindesbeinen an schwerfällt zu vertrauen. Nicht jeder hat das Privileg gehabt, in einem Elternhaus groß zu werden, wo bedingungslose Liebe, bedingungslose Zuverlässigkeit herrschte. Und Gott weiß das. Deswegen solltest du nicht auf vermeintliche Glaubenshelden schielen und denken, ach, wenn ich doch nur so glauben könnte wie der oder der. Und du solltest aber auch nicht auf den herabsehen, der zweifelt. Der Gott noch nicht so vertrauen kann, wie du es vielleicht kannst. Wenn wir mal die 12 Apostel angucken, was hat Gott für eine Range, für eine Bandbreite an Charaktere erwählt? Da war einer ein größerer Chaot als der andere. Aber Gott wusste, wen er erwählt hat. Und er wusste, ich habe die Kraft, das angefangene Werk zu vollenden. Das ist das, was über unserem Leben steht. Der das gute Werk in dir angefangen hat, führt es fort und vollendet es. Er hat die 12 Chaoten erwählt, er wusste, was für Chaoten sie sind. Aber er sagt, ich habe Kraft genug, die Jungs zu vollenden. Er hat dich erwählt, er hat dich gezogen an sein Herz. Und er wusste, was du für ein Chaot bist. Er hat von mir gewusst, was für ein Chaot ich bin. Er hat gesagt, ich habe Kraft genug, dich und den Uwe zu vollenden. Schauen wir uns mal ein paar praktische Schritte an. Lukas 17, 5 bis 6. Die Apostel sprachen zum Herrn: Stärke uns den Glauben. So typisch, wie machst du es mit dem Glauben? Zeig uns das Rezept, gib uns die Formel. Der Herr aber sprach: Wenn ihr Glauben habt, wie ein Senfkorn. Hast du mal ein Senfkorn gesehen? Das ist so klein, dass man es kaum sieht. Und sagt zu diesem Maulbeerbaum: Reiß dich aus und versetz dich ins Meer, so wird er euch gehorsam sein. Die Frage der Jünger hat bis heute nichts an Aktualität verloren. Es ist die Frage nach einem gangbaren Meer zu mehr Vollmacht. Wir können vielleicht auch sagen: Jesus, verraten ist dein Trick, wie machst du es mit deiner Glaubenskraft? Aber es ist interessant, dass Jesus nicht mit einem Trick, mit einer Formel oder Quantität antwortet, sondern er reduziert das Ganze auf ein Senfkorn. Es geht nicht um die Menge der Tricks, der Gesetzmäßigkeiten, der Proklamationen, sondern um etwas ganz anderes. Das ist eine Dimension des Glaubens, die hat nichts mit deinen Werken oder deinen Vorleistungen zu tun, sondern allein mit dem Umstand, dass dein Vater im Himmel gütig, gnädig und barmherzig gegen dich ist und von dir kindliches Vertrauen möchte und dies in dir heranzieht. Schauen wir uns mal so einen Senfkorn-Glauben an. Ihr kennt alle die Geschichte, Markus 9, 23 bis 24. Der epileptische Junge. Der Vater kommt zu Jesus und sagt: Wenn du was kannst, heile meinen Sohn. Jesus aber sprach zu ihm: Wenn du doch glauben könntest, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Jetzt kommt ein ganz interessanter Satz. Alsbald schrie der Vater des Kindes mit Tränen und sprach: Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben. Wir lesen es oft immer so weg und hören: Tralala, toll. Aber der Satz ist ein Paradox. Ne? Ja, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ja, glaubst du oder glaubst du nicht? Ist interessant. Aber dieser Mann war eins, er war ehrlich. Er hat gesagt: Ich möchte ja glauben, aber ich bin auch voller Unglauben. Ich weiß ja das, aber ich schaff's nicht. Jesus eröffnet ihm zunächst, was möglich ist, wenn jemand vertrauen kann. Aber tut es nicht als ärgerlichen Vorwurf, als Forderung, sondern eine liebevolle Überführung, welche Möglichkeiten tiefes Vertrauen hervorbringen kann. Ich glaube, hilf meinen Unglauben, ist eine Form des Senfkornglaubens, der enorme Resultate hervorbringen kann. Ich habe mehr als einmal gebetet: Vater, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich möchte glauben, aber hilf meinem Unglauben. Wir hatten damals das war 2007, 2008, unser neues Gemeindezentrum umgebaut und das war eine riesige finanzielle Herausforderung. Und bei mir waren die Nerven blank gelegen, zeitweilig. Und ich war so ängstlich manchmal, habe nachts kaum noch schlafen können. Das ging um große, große Beträge. Und als erster Vorstand, weißt du, im EV bist du haftbar, wenn was schief geht. Also das hat schon ganz schön an mir gezerrt. Und ich habe diesen Vers immer wieder ausgewiesen: Ich möchte glauben, Vater, hilf meinem Unglauben. Da waren auch Leute, die haben mich verurteilt für meine Zweifel. Aus der Gemeinde. Ich habe da nichts gesagt, weil ich habe gedacht: Ja, du hast gut reden, du gibst. Es waren auch meistens die Leute, die sowieso nichts gegeben haben, auch nicht ins Opfer, aber die alles besser wissen. Aber dort hat Gott in dieser Schwachheit Dinge getan, die waren so unglaublich. Finanzen sind geflossen. Ich war so fertig. Da hat mir meine Sekretärin gesagt: Uwe, jetzt gehe ich mal ans Seehäusle. Ein Freund von mir hat ein Haus an einem wunderschönen Badesee. Und der hat mir einen Schlüssel gegeben. Ich habe meiner Sekretärin davon erzählt. Und er hat gesagt: Wenn immer mal Gott suchen möchte, ich gehe dahin. Das heißt, jetzt gehe mal ans Seehäusle. Ich sage: Ich habe noch so viel zu tun. Sagt sie: Jetzt hör doch auf. Die waren ein echter Engel. Dann bin ich hin. Dann habe ich gesagt: So, wenn ich am See bin, dann laufe ich erst mal 3 Runden um den See und werde beten. Da ist wieder: Ich tue was, Gott. Ich kam dort an, habe mich erstmal hingesetzt in den schönen Ruhestuhl und bin eingepennt. 4 Stunden am Stück geschlafen auf der Terrasse. Ich wach auf und ich war entsetzt. Ich wollte doch beten. Weißt du, was Gott sagt? Uwe, genau dafür habe ich dich hierher gebracht. Dass du mal zur Ruhe kommst, dass du mit deinem Tun aufhörst und mich tun lässt. Jetzt tust du dir schönes Eis kaufen, das ist nämlich die beste Eisdiele in Süddeutschland. Und dann gehst du nach Hause. Und ich habe gesagt, Herr, lass mich noch beten. Und ich sage, wenn du es brauchst, ich brauche es nicht. Dann bin ich nach Hause gefahren, am nächsten Morgen ins Büro, steht eine breit grinsende Sekretärin von mir, sagt, Uwe, guck dir mal den Kontoauszug an. Es sind an dem Abend 30.000 Euro überwiesen worden von einer Familie, die wir nicht kennen, die über Jahre unsere Predigten runtergeladen haben und gesagt haben, wir wollten euch segnen. Und so könnte ich euch noch 10 andere Geschichten erzählen. Wisst ihr, was mich so berührt hat? Ich habe keinen Glauben gehabt, wie ich ihn früher als mancher hatte. Ich habe keinen Mut gehabt, ich war ängstlich. Aber ich habe eins gehabt, ich war ehrlich zu Gott. Ich habe mich so, wie ich war, hingehalten. Ich habe gesagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und da möchte ich dir Mut machen. Umstand, was ich hier sagen möchte heute Abend, ist, Glauben hat einen Umstand, einen riesigen Umstand von Gnade in sich, dass Gott gnädig mit dir ist. Und dieser Mann sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und er erlebt, wie Gott seinen Sohn heilt. Was wir verstehen müssen, ist ein liebender Vater, der dein Herz ansieht, der durch deine Unreife und dein geistiges Unwissen hindurch sieht. Er sieht tief in dir dein Verlangen zu glauben, auch wenn du es nicht formulieren kannst. Und er antwortet dir mit liebevoller Gnade. Gott sieht nicht auf das, was du im Moment bist. Er sieht auf das, was er aus dir machen wird. Nochmal. Was hat persönliche Glaubensschwäche mit Senfkornglauben zu tun? Wir alle können in Situationen kommen, wo unser Vertrauen in Gott uns im Stich lässt, aus was für Gründen auch immer. Unser Proklamieren funktioniert nicht, unsere Bekenntnisse sind hohl und leer, unser Vertrauen ist erschüttert oder vielleicht ist auch unser moralischer Konterstand im Minus. Das sind die und die Schwächen, die und die Nöte, mit denen du immer noch kämpfst. Ich kriege sie einfach nicht unter meine Füße. Wie kann ich es wagen, von Gott jetzt was zu erbitten? Gott ist treu. Da kommt Glaube ins Spiel. Da merkst du, dass Glaube keine spirituelle Methode ist, die man mechanisch abspult, sondern ein Vertrauen in das Trotzdem Gottes. Schaut mal, so viele Christen laufen im Hamsterrad der Methoden. Methoden sind nicht schlecht, aber das Gute kann auch ins Übel verkehrt werden. Proklamier noch mehr deinen Glauben und das Wort. Denke noch positiver. Gebe noch mehr Opfer, dann gibt Gott dir auch was. Lest das neueste Erfolgsbuch. Lebe noch heiliger. Das ist vielleicht auch schon, bist du in Not, dann kriegst du solche Ratschläge. Der Totschlag mit dem frommen Ratschlag. Viele suchen die gesetzliche Methode oder Formel der Glaubensvermehrung. Bete mehr, proklamiere mehr, glaube mehr, gebe mehr. Heilige dich mehr. Das alles führt zu nichts. Es ist nicht falsch, aber es ist nicht die Methode. Gott möchte dich an seinem Herzen wissen, in deiner Schwachheit. Und in dem Maße, wie er dir hilft, was mich oft berührt hat, war, dass er mich beschämt hat. Und das Beschämtwerden hat mich dazu gebracht, zu glauben, zu vertrauen, mich neu hinzugeben, mich tiefer hinzugeben. Das ist der Fluch des Gesetzes. Es gab schon immer eine gesetzliche Variante des Glaubens, um Segen, Erlösung und Heilung zu erfahren. Ich gebe dir das, Gott, und du gibst mir das. Das ist kein Glauben, das ist ein Deal. Der reiche Jüngling hat auch gesagt, das alles habe ich getan in meinem Leben. Und Jesus sagt, okay, dann machen wir den ultimativen Test. Verkauf alles, was du hast und schenkst die Armen. Das kann ich nicht. Er ging traurig davon. Aber Jesus sagt, als die Jünger sich entsetzen und fragen, wer kann denn dann gerettet werden? Wir würden es auch nicht weggeben. Sagt Jesus, was bei den Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Was du nicht kannst, wo du nicht glauben kannst, vertrauen kannst, Gott kann es. Und da kommen wir jetzt auch zum Schluss zu unserem Freund, den wir alle kennen, den Petrus. Er war ein Mann wie du und ich, der erste der Apostel und Jünger, voller Vertrauen in seine Fähigkeiten, in seine Gerechtigkeit, in seine Stärke. So voll, dass es nicht wahrhaben wollte, als Jesus ihm sagte am Gründonnerstag, du wirst mich heute Nacht, ehe der Hahn kräht, dreimal verleugnen. Was ich? Ha! Die anderen 11 Loser vielleicht, aber ich nicht. Und dann sagt Jesus was Interessantes zu ihm in Lukas 22, 31. Simon, Simon, der Satan hat euch sieben wollen wie den Weizen, sichten, prüfen. Doch ich habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Glaubst du nicht, dass Gott auch für dich betet, dass du deinen Glauben nicht verlierst? Er betet auch für dich, für jeden von uns. Wenn du also später umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Hier ist eine ganze Lebensprophetie für Petrus drin. Und gleichzeitig ein tiefes Lehrbeispiel zum Glauben. Petrus durchläuft die Erfahrung des Versagens. Er ist von sich überzeugt. Er hat auch viel gewagt. Aber er war auch selbstgerecht. Und diese Selbstgerechtigkeit wollte Jesus ihm selber zeigen. Und so muss Petrus die Grenze seines Glaubens, seines Gottesvertrauens, die er nicht wahrhaben will, erfahren und zerbrechen. Als es begreift, heißt es, er rannte hinaus in die Nacht und weinte bitterlich, als der Hahn dreimal gekräht hat. Dann wurde ihm bewusst, wer er wirklich ist. Aber Jesus hat das aus einem ganz bestimmten Grund gemacht. Was sagt er? Wenn du dann zurechtgekommen bist, dann stärke die Brüder. Ist der Petrus auf dem besten Weg, ein arroganter Depp zu werden, der von sich selbst eingenommen ist, der andere vielleicht beseelsorgt hätte mit dem Ratschlag, nimm dir mal ein Beispiel an mir, ich habe es immer richtig gemacht. Aber der Petrus, der gefallen ist, der steht anders da. Ich glaube, dass er zu den Brüdern, den Schwestern hingegangen ist und gesagt hat, du, pass auf, ich habe was viel Schlimmeres als du getan und Jesus hat mir vergeben, Jesus hat mich gehalten, Jesus hat meinen Glauben erhalten, er hat mich zum Apostel eingesetzt. Und das ist, was Jesus meinte, wenn du zurechtgekommen bist, dann stärke den Glauben der Brüder. Du kannst andere nur stärken aus deiner Schwachheit heraus, wenn du zerbrochen bist. Ein zerbrochenes Gefäß ist durchlässig, da kann die Herrlichkeit Gottes aus dir rausfließen. Wenn du heil bist, sehen die Menschen nur dich. Aber wenn du zerbrochen bist, fließt Gottes Herrlichkeit aus dir raus. Seine Gnade, seine Liebe, sein Erbarmen. Und du kannst andere Menschen trösten mit dem Trost, den du selber erfahren hast. Nochmal, Glaubenszweifel zu leugnen, macht uns nicht stark, sondern deutlich schwächer. Petrus lernt durch sein Versagen und wird so befähigt, zahllose Geschwister, die genauso straucheln, zu stärken und zu ermutigen, nicht aufzugeben. Nochmals, darum ist vertrauensvoller Glauben ein lebenslanger Prozess, der durch Hinfallen, Aufstehen und der immer wieder neuen Erfahrung der Güte des Vaters, die du nicht verdienen kannst, zur Reife und zur Vollendung kommt. Da wächst der Glaube. Und die, die in diesen Prozessen treu sind, werden zu echten Vätern und Müttern für andere. Weil sie Erbarmen haben, weil sie selber im Tal der Tränen waren und andere damit trösten können. Ich möchte abschließen mit Matthäus 11, 28. Ich möchte dir das auch als eine Einladung jetzt geben. Schließ vielleicht einfach mal die Augen, kannst auch das Bild angucken. Kommt her zu mir alle, die ihr heute Abend mühselig und beladen seid. Ich will euch erfrischen. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last leicht. Ich lege nicht unerträgliche Glaubenslasten auf dich. Ich lege nicht unerträgliche religiöse Forderungen auf dich, die du erfüllen musst, um von mir Segen zu bekommen. ich bin sanft, ich bin gütig, ich trage dich, ich halte dich. Ich möchte dich heute Abend fragen, wo hängst du in deinem Vertrauen, in deinem Glauben fest? Wo brichst du unter der Last deiner Glaubenstechnik, deiner Selbstheiligung schier zusammen? Ich möchte dich heute Abend ermutigen, hör auf, dich zu verstellen. Komm, so wie du bist, zum Papa. Hör auf, dich besser und akzeptabler zu machen. Hör auf, dich selbst zu entwerten. Lerne, als ein geliebtes Kind zu empfangen, auch wenn du nicht alles auf der Reihe hast. Er segnet dich trotzdem. Jesus sagt, wenn ihr schon, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr der Vater im Himmel. Der Vater kennt deine Schwachpunkte lange bevor du ihn kennengelernt hast und er weiß, wie er sie vollendet. Er ist niemals, niemals enttäuscht von dir, denn er kannte dich, bevor du geboren warst. David sagt es, alle Tage waren in dein Lebensbuch geschrieben, von denen noch keiner da war. Ich möchte noch beten für euch. Vater, ich bitte, dass du dieses Wort von heute Abend, dass es nicht nur eine Predigt ist, eine Predigt mehr, die wir gehört haben, die wir selektieren, auseinandernehmen. Vater, ich bete, dass da, wo es für uns dran ist, du uns überführst, dir zu vertrauen, in unserer Schwachheit dir zu vertrauen, unsere Zweifel vor dir zu bekennen. Und zu erkennen, dass die Zweifel die Grundlage bilden, zu wirklichem Glauben zu kommen. Ich bete, Vater, dass du jetzt in jedem Leben hier im Raum Zeichen und Gnadenerweise schenkst in den kommenden Tagen. Da, wo wir von uns gering denken, schlecht denken, dass du deine Liebe ausschüttest, dass du ein Zeichen tust deiner Liebe, dass wir überwältigt sind, dass wir im positiven Sinne beschämt sind, und erfahren, wie sehr du uns liebst. Und dass unsere Liebe, unser Vertrauen zu dir immer mehr wächst und zunehmen darf. Danke, dass du uns Zeit gibst, dass du gnädig bist, barmherzig bist und Geduld hast mit uns. Und so gib uns auch Geduld mit anderen. Lass uns geduldig sein mit denen, die unsere Geduld brauchen. Lass uns dir immer ähnlicher werden. Jesus, und ich bete, dass wir immer mehr vertrauen können und erleben, wie du großartige Dinge in unserem Leben tust. Nicht, weil wir so gut sind, sondern weil du gut bist. In Jesu Namen. Amen. Amen.